Einen guten, schönen, guten Abend euch. Gut, dass ihr da seid zu einer weiteren Bibelstunde im Petrusbrief. Lasst uns beten miteinander, uns auf den Herrn ausrichten, innerlich zur Ruhe kommen, bitten, dass er uns die Ohren öffnet des Herzens und mir Kraft und Weisheit und Freude gibt, es weiterzugeben. Lasst uns miteinander beten, bevor wir das Studium fortsetzen. Herr Jesus Christus, möchte mich den Gebeten anschließen, vom Herzen dir Danke sagen für diese Gemeinschaft, die haben wir dürfen, Herr, für den gemeinsamen Glauben, für die gemeinsame Rettung, für die gemeinsame Hoffnung, für das gemeinsame Erbe. Danke, Herr, für die lebendige Hoffnung, die wir uns haben und auch den gemeinsamen Hunger nach deinem Wort, darin genährt zu werden, davon gespeist zu werden, zu trinken, von diesem lebendigen Wasser zu essen, von dem lebendigen Brot, Herr, und satt zu werden. Herr, du vermagst es uns zu geben, du vermagst es uns zu geben, auch heute Abend. Herr, ich möchte nach deinem Willen so nah wie möglich, so wie es du gibst, nach deiner Gnade dein Wort auszulegen, bei dir bleiben, bei deinem Wort bleiben, sodass du dich dazu stellen kannst und Kraft erleben, wir erleben können aus deinem Wort. Herr, segne. Wir sind auf dich angewiesen. Wir bitten jedes Mal und wir danken dir, Herr, weil du es wert bist. Wir loben und preisen dich dafür, dass du gnädig bist und barmherzig, dass du wirklich immer wieder aufs Neue uns reichlich gibst und austeilst. Ich bitte dich für all die, die heute nicht da sein können, die verhindert sind, die krank sind, die schwach sind, die vielleicht jetzt am Telefon hören, segne sie ganz besonders, Herr, und die vielleicht nicht mal diese Gelegenheit haben, nicht mal dazu die Kraft haben, so bitte ich dich, Herr, sei in besonderer Art und Weise bei ihnen, du bist in ihnen, durch die Gegenwart deines guten Heiligen Geistes. Stärke sie, tröste sie, ja, ermutige sie und vollende sie. In deinem Namen bitte ich das, Jesus. Amen. Auch heute lade ich euch, die Bibel aufzuschlagen. Und im ersten Petrusbrief, ich bin sehr, sehr froh, ich glaube, ich habe das schon bei Gelegenheit gesagt, ich sage das nochmal, ich bin sehr, sehr froh für unsere Gemeinde, ich bin sehr froh für die Ausrichtung und für die Haltung, wirklich. Ich komme jetzt letzte Zeit viel rum und ich muss ehrlich gestehen, ich hätte nie gedacht, dass ich mich so über Bettringen selbst freuen würde. Und das tue ich sehr, sehr. Ich fahre nach Hause und denke, ach, wir haben es gut, wir haben es echt gut. Und nach all egal, was wir alles durchgemacht haben, und wir haben es gut. Und diese Liebe zum Wort, die Treue zum Wort, dass ihr kommt an einem schönen Mittwochabend, euch die Zeit nehmt, die Bibel mitnehmt, das ist wirklich, ich bin sehr, sehr glücklich darüber und sehr, sehr dankbar darüber. Letzten Freitag war die Jugend bei mir zu Hause und ich wollte dann nur eine kleine Andacht, ich habe eigentlich mit denen essen wollen. Und dann eine kleine Andacht und dann haben wir ein, zwei Bibelstellen lesen, alle ihre Bibeln dabei, zack, jeder Einzelne, gab es keinen, der keine Bibel dabei hatte, außer dem Gast, glaube ich, sonst alle. Und ich habe gesagt, nächstes Mal belohne ich euch, ich grille euch einen Ferkel dafür. Einfach so schön, dass selbst auch die junge Generation damit aufwächst, mit dem Wort Gottes, mit der Liebe zu dem Wort Gottes. Und wir wollen das fördern, wir wollen das unterstützen. Und wollen dann auch heute fortfahren. Wir beschäftigen uns ja mit dem Petrusbrief, mit dem ersten Petrusbrief, momentan Kapitel 2. Und genauer die Verse 4 bis 10 ist der Gegenstand unserer Forschung, unseres Forschen, wie ob es sich so verhielte. Und vom Schwerpunkt her sind wir in der letzten Bibelstunde da gewesen, dass wir uns schon mal angeschaut haben, was für Opfer wir bringen sollten, ja. Wie kommen wir dahin, um das zu dem Auftrag Opfer Gott darzubringen und welche Opfer es handelt, werden wir uns heute noch mal genauer anschauen. Wir haben eine herrliche und hohe Berufung. Nicht nur von unserer Stellung her sind wir privilegiert in Christus Jesus, sondern auch von der Berufung her. Und die hohe Berufung ist, dass in Jesus Christus wir zu lebendigen Steinen gemacht worden sind. Keine natürlichen Steine, kein Marmor oder Kieselstein oder irgendwelche Hinkelsteine oder so, sondern wir sind ein lebendiger Stein. Lebendige Steine, warum lebendige Steine? Weil aus diesen Steinen Jesus Christus ein Haus baut. Und auch das wiederum ist kein natürliches Haus, kein natürliches Gebäude, sondern ein geistliches Haus. Ein Ort oder der Ort, an dem Gott wohnt, in dem Gott die Herrlichkeit Gottes wohnt und an dem Ort, an dem Gott verherrlicht wird. Das ist das, was Christus baut, durch diese lebendigen Steine, durch die Gläubigen, jedes Einzelne. Aber das ist noch nicht alles. Allein das ist ja schon ein Riesenprivileg, ein Teil von etwas zu sein, das die Wohnung Gottes ist. Das ist schon, erreicht an Herrlichkeit eigentlich. Aber unsere Berufung geht noch weiter. Wir sind nicht nur ein Stein, nicht nur das Haus, wir sind sogar auch die Priester, die in diesem Haus dienen dürfen. Petrus spricht davon, dass wir ein heiliges Priestertum sind, einen heiligen Dienst tun sollen. Und dieser Dienst, und jetzt kommen wir zu dem, worin besteht dieser Dienst, was müssen wir tun? Gott Opfer darzubringen. Das ist unsere Berufung. Was das bedeutet und wie, da gehe ich heute noch mal ein bisschen näher drauf ein, ein bisschen tiefer drauf ein. Letztes Mal habe ich ja schon angefangen. Aber damit wir den Text vor Augen haben, möchte ich ihn nach wie vor immer am Anfang lesen und lasst uns das Wort Gottes hören. Kapitel 2, Abvers 4. Petrus schreibt: Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt. Kostbar, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Das ist in der Schrift enthalten: Sieh, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Wie oft hast du schon diesen Text gelesen? Immer wieder, hoffentlich aufs Neue, immer wieder herrlich und aufs Neue wieder schön. Eine praktische Übung: Wenn du oft schon diesen Text gelesen hast, sagst du auch schon wieder diesen Text lesen, dann möchte ich dich bitten, fang an ihn zu lesen, lese vielleicht die ersten zwei Zeilen und dann mach zu und versuch mal, es weiterzulesen, ohne dass du, das heißt aus dem Gedächtnis. Und dann weißt du, ob es langsam in dein Herz kommt und wie viel du schon behalten hast. Und das ist eine erstaunliche Entdeckung, die man macht, dass man eigentlich mehr weiß, als man ahnt. Und dass man mehr behält und mehr schon auswendig weiß, wie man sich selbst vielleicht sogar zutraut. Also wenn wir jetzt gerade Petrusbrief bestimmte Stellen ganz oft lesen, dann versucht sie mal auswendig zu lernen. Das heißt, einfach mal weiterlesen und nicht auf den Text schauen und gucken mal, wie weit kommt man. Und dann kann man, wenn man merkt, oh, da stolper ich, dann kann man weiterlesen. Also gut, unser Auftrag ist, Petrus sagt, lasst uns aufbauen, ein geistliches Haus, Vers 5, ein heiliges Priestertum sein, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Das ist unsere Berufung, eine herrliche Berufung. Einen Priesterdienst auszuüben, um Opfer Gott darzubringen. Keine Ahnung, was sofort in deinem Gedächtnis oder in dir und in deinem Kopf es auslöst, wenn du von Opfer sprichst oder hörst oder darüber nachdenkst, was löst es in dir aus. Das ist unsere Berufung, Gott ein Opfer darzubringen. Von welchen Opfern spricht er hier? Petrus wirklich ruft uns auf zu einem Opferdienst, ein geistlicher Tempel, ein heiliges Priestertum. Und jetzt, unser Dienst ist, Gott Opfer darzubringen. Welche Opfer? Ich möchte kurz erst negativ formulieren, beziehungsweise verneinend erstmal so beginnen. Welche Opfer nicht? Wir bringen keine Opfer nach dem Gesetz. Unser Auftrag ist, nicht die Opfer darzubringen, die wir unter dem ersten Bund finden. Das ist nicht unser Auftrag. Das ist nicht unser Priesterdienst. Es gibt zwei Arten von Priesterdiensten und es gibt zwei Arten von Opfern. Und Petrus macht das deutlich, darum sagt er, wir sind ein lebendige Steine, keine toten Steine, wir sind ein geistliches Haus, kein natürliches Haus und wir bringen geistliche Schlachtopfer Gott dar, wir bringen geistliche Schlachtopfer, keine natürlichen Opfer. Das heißt, wir reden hier nicht von Tieren. Wir reden nicht von Brot, wir reden nicht von Weizen, wir reden nicht von Gewürzen, wir reden nicht von Blut, wir reden nicht von diesen allen Opfern, die man in dem dritten Buch Mose hat, die Gott seinem Volk gegeben hat. Nicht von diesen. Und er betont das, wir bringen geistliche Schlachtopfer dar. Liebe Geschwister, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir darüber Klarheit haben, über die zwei Dinge. Das erste, über die Notwendigkeit und die Bedeutung der ersten Opfer, die Gott geboten hat, dass wir sie verstehen und zum anderen, und wie sie sich erfüllen und zum anderen, dass wir verstehen, was für einen Dienst wir jetzt haben, dass wir nicht ohne weiteres Gott dienen, wir können Gott nicht nahen durch ein Opfer, das geht nicht. Wir müssen Gott weiterhin opfern. Als sein heiliges Priestertum im Dienst in seinem Haus, wir haben einen Dienst, wir haben einen Auftrag. Und unser Auftrag ist ebenfalls ein Opfer darbringen. Nun, wenn es keine Tiere sind und kein Blut und kein Brot und kein Weizen und keine Tauben und Stiere und Böcke und all das, was bringen wir Gott dar? Und darum, da habe ich in der letzten Bibelstunde schon ein bisschen angefangen, uns zu zeigen nach dem Neuen Testament. Und jetzt geht es, wir bringen Opfer nach dem Neuen Bund. Nicht nach dem alten Bund, sondern Opfer nach dem neuen Bund. Und was sind die Opfer des neuen Bundes? Was ist dein und mein Auftrag als Priester? Welche Opfer müssen wir darbringen? Diese zwei Dinge möchte ich mit euch heute nochmal genauer anschauen. Das heißt, zuerst mal die Opfer des Alten Testaments nochmal kurz anschauen und dann euch zu zeigen, wie sie sich erfüllt haben und dann zu zeigen, welche Opfer müssen wir jetzt darbringen? Welche Opfer sind Gott hochwillkommen? Darum geht's. Hochwillkommen. Nicht nur einfach ein Opfer darbringen, sondern ein hochwillkommenes. Im Alten Testament heißt es immer wieder auch im Neuen Wohlgeruch. Dass Gott sagt, oh, das riecht gut. Das ist angenehm. Nicht nur angenehm, es ist schön. Das freut mich. Man riecht es gerne noch einmal. Wenn ich draußen mal grille, dann kommt meine Tochter und sagt, oh, riecht das gut. Ja, oh, ist das gut. Und wenn dann was Gutes auf dem Grill liegt, dann riecht's gut. Wenn ich dann irgendwo einen faulen Käse drauf mache oder so, oder Schrimps oder so, das mag sie gar nicht. Und boah, nee, das riecht nicht gut. Das ist sehr empfindlich. Ja? So, die Opfer, die Gott von Gott sagt, das sind, wenn sie aufsteigen und der Rauch aufsteigt, dann muss es etwas, was Gott wohlgefällt. Und jetzt, ich hoffe, dass wir all diese Opfer Gott darbringen wollen, dass es ihm gefällt. Die Frage ist natürlich, welche sind es? Lass mich das so beginnen, ganz kurz. Dieses Thema, das ich jetzt wirklich einen Überblick euch gebe, ein paar Hinweise gebe, das haben wir im vergangenen Jahr oder im halben Jahr, schon ein bisschen länger her, im dritten Buch Mose, an unserem kleinen Seminar zu Hause, haben wir intensiv behandelt. Das dritte Buch Mose, die ganzen Opfergesetze, der Dienst der Leviten, der Priester und die Feste und all das ganze dritte Buch Mose, Levitikus, haben wir uns intensiver angeschaut. Und da habe ich so einen Auszug davon, möchte ich euch kurz geben, von den Opfern, die damals da gebracht worden sind. Nicht alle haben die Möglichkeit und nicht alle sind dabei. Und von daher denke ich, fair, wenn ich wenigstens eine kurze Zusammenfassung denen gebe, die da nicht bei dem Seminar dabei sein können. Also, welche Opfer wir nicht darbringen. Wir bringen keine Sündopfer und keine Friedensopfer. Petrus spricht, dass wir geistliche Schlachtopfer Gott darbringen, ja? Aber er redet von geistlichen Schlachtopfern. Wir bringen keine natürlichen Schlachtopfer. Wir bringen keine Opfer für Sühnung. Wir bringen keine Opfer für den Frieden. Wir müssen Gott kein Opfer darbringen, dass Gott sagt, okay, jetzt ist Zeit mir angenehm, jetzt ist die Sünde vergeben, jetzt sind wir die Freunde, jetzt ist wieder Frieden hergestellt, ihr könnt mir nahen. Wir können in keinster Weise irgendein Opfer bringen, das uns wieder oder das uns mit Gott versöhnt und Frieden stiftet. Das ist ein für alle Mal geschehen. Dieses Opfer ist ein für alle Mal dargebracht worden und das ist nicht etwas, was du und ich tun kannst. Es steckt zwar viel in unseren Köpfen und tief in unserem Verhalten drin, dass wir durch bestimmte sogenannten Opfer meinen, Gott wohlgefällig zu werden und Gott gnädig zu stimmen oder Gottes Gunst zu gewinnen. Wobei wir sie schon längst in Jesus Christus haben. Wenn wir in Jesus Christus sind, müssen keine Gunst gewinnen. In ihm haben wir die Barmherzigkeit, in ihm haben wir die Gnade, in ihm haben wir den Frieden, in ihm haben wir die Liebe. Wir haben alles in Christus, aber dieses Gefühl haben wir nicht immer, weil die Sünde in unserem Leben ist und wir uns von Gott entfernen. Und dann meinen wir durch bestimmte Opfer, wenn wir sie so aufopfern, dann wird sich Gott wieder gnädig mit mir sein. Wenn ich bestimmte Dinge wieder mache oder nicht mache, und das kostet mir so viel, und es kostet mich ja Überwindung, und dann mache ich das, aber für Gott mache ich das, und hoffentlich liebt er mich wieder. Davon ist hier nicht die Rede. Und von den Opfern, von denen Petrus spricht, das sind ganz andere Opfer, die wir da bringen. So, das ist ganz wichtig. Die Opfer des Alten Testaments, die Opfer unter dem ersten Bund, sie sind einmal und für allemal vollbracht worden. Alles ist vollbracht, was Gott im dritten Buch Mose gefordert hat, an einem Opfer zum Wohlgeruch. Und zwar nicht durch die Priester, nicht durch die Leviten, nicht durch die Juden und schon gar nicht durch dich oder mich, sondern dieses Opfer hat Jesus Christus vollbracht, ein für allemal. Geht mit mir kurz in den Hebräerbrief, nur als Erinnerung, Kapitel 10. Hebräerbrief, Kapitel 10. Ab Vers 1. Ich lese mal das einfach mal ein Stück, dass wir unter so einen Eindruck ein bisschen kommen. Denn da das Gesetz ein Schatten der zukünftigen Güter nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Also absolut unmöglich. Warum? Dass diese ganzen Opfer waren nur Schatten und Bilder. Die sind in sich selbst, haben sie keine Kraft und keine Wirkung. Sie konnten niemals Menschen, die sie dargebrachten, wirklich vollkommen machen. Denn würden sie sonst ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst üben, einmal gereinigt, keine Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Der Hebräerbriefschreiber sagt, wenn diese Opfer, die damals alle dargebracht worden sind, wenn sie wirklich jemanden von der Sünde reinigen könnten, dann hätte der Hohepriester das einmal gemacht und dann hätten sie das nicht mehr machen müssen. Das heißt, dann hätte es wirklich gereinigt, aber weil es nicht wirklich reinigt, machen sie es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Dann heißt es, doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. So, der ganze Ziel und Zweck von den Opfergesetzen, von den ganzen Ritualgesetzen, die wir im dritten Buch Mose haben, das alles, was Gott da gegeben hat in den alten Opfern, es hat ein Ziel, um zu erinnern an die Sünden. Das heißt, um deutlich zu machen, wie sündhaft der Mensch ist und wie umfangreich das Opfer sein muss, um dich von Gott zu entsünden, zu versöhnen, Vergebung zu empfangen, all diese Dinge in den Privileg der Gemeinschaft mit Gott zu kommen und so weiter. Also all diese Opfer waren nur ein Erinnern an die Notwendigkeit. Sie haben die Menschen niemals selbst gerechtfertigt. Das heißt, wenn sie damals schon keinen Menschen retten konnten, werden sie weder jetzt noch in Zukunft irgendeiner Weise Menschen retten können. So, dann heißt Folgendes, Vers 5, das ist jetzt herrlich, oder Vers 4, Entschuldigung, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, das sagt Jesus, um deinen Willen Gott zu tun. Vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Das ist jetzt wichtig. Also, die ersten Opfergesetze und die ersten Opfer, alle dargebracht waren, waren nur zur Erinnerung deiner und meiner Sünde. Und als der Wahre kam und das wahre Opfer gebracht hat, dann wurden die ersten Opfer weggenommen. um das zweite Opfer aufzurichten. Könnt ihr mir soweit folgen? Ist das schon mal gut oder nicht? Ich finde es sehr gut auch. Ja. Dann heißt es, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet in diesen und bringt oft dieselbe Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seine Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das Opfer, das er in dem neuen Bund, das da gebracht ist, ist ein für allemal. Muss man nicht immer wieder, nicht immer wieder, nicht immer wieder. Es reicht. Und das ist das Herrliche. Und dann heißt das Vers 15. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Wie? Und dann zitiert er die Bibel. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde, an jenem Tag spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihr Herz geben und sie auch in ihren Sinn schreiben und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünden mehr. Also, Jesus Christus hat ein Opfer dargebracht. Weit besser, weit kostbarer, ein für allemal. Das heißt, und mit diesem Opfer haben alle anderen Opfer aufgehört. Die unter dem ersten Bund haben in Christus, ich will sagen, nicht nur aufgehört, haben ihre Erfüllung bekommen. Sind zu Erfüllung geworden. Es gibt keine Notwendigkeit mehr für sie. Weil die Erfüllung und der Höhepunkt Christus selbst und sein Opfer ist. Wenn ihr mit mir ganz kurz ins dritte Buch Mose geht, wirklich nur ganz, ganz kurz, ins dritte Buch Mose. Die ersten fünf Kapitel beschreiben uns die fünf Opfer, die notwendig waren, die uns unsere Rettung, unsere Erlösung und unsere Schuld und Sündhaftigkeit vor Augen malen. Also es waren die ersten fünf Opfer, werden in den ersten fünf Kapiteln uns genannt. Später werden sie wiederholt und vertieft in Kapitel 6, 7, 8 und so weiter. Das heißt, da bekommt man noch mehr Details, wie sie alles halten und machen sollten. Aber die ersten fünf Kapitel beschreiben uns die ersten fünf, oder nicht die ersten, sondern diese Opfer, die dargebracht werden. Wer weiß aus dem Gedächtnis, welche fünf Opferarten gibt es? Mindestens einen müsst ihr kennen. Das Speisopfer haben wir. Das Brandopfer, ja genau. Dankopfer, das ist nicht unter den fünf, zumindest nicht so. Ein Brandopfer, ein Speisopfer, ein Sündopfer, ein Schuldopfer und noch eins. Ein Heilsopfer, ein Friedensopfer. Wir haben jetzt ein bisschen eine andere Reihenfolge, spielt keine Rolle, ja. Also es gibt 1. Mose 1, also Kapitel 1 ist das Brandopfer, dann Speisopfer in Kapitel 2, Friedensopfer oder Heilsopfer in Kapitel 3, Sündopfer ist Kapitel 4 und Schuldopfer ist Kapitel 5. Diese fünf Opfer werden uns sofort vorangestellt. Ich möchte ganz kurz sie erklären, ganz kurz zeigen, was sie bedeuten und wie sie in Jesus Christus sich erfüllt haben. Wobei, das weiß ich, dass ihr das eigentlich wisst. Aber diese Dinge haben sich in ihm erfüllt. So, das Brandopfer, das zuerst dargebracht werden soll, ist in Kapitel 1, Verse 3 bis 17 wird uns beschrieben. Und dieses Brandopfer geht es darum, es geht hier nicht um Erlösung, es geht hier nicht um Sünde, es geht nicht um die Schuldwegnahme, sondern dieses Brandopfer wird Gott dargebracht zu einem wohlgefälligen Geruch. Und um was geht es hier? Ein Opfer muss komplett, vollkommen, als Gott, als Brandopfer, ohne Fehler, ohne Tadel, ein perfektes Opfer musste Gott dargebracht werden. Und dieses Opfer beschreibt eine völlige Hingabe an Gott. Eine sündlose, fehlerlose und eine völlige Hingabe an Gott. Das ist, was Gott wohlgefällig ist. Nur nebenbei, bevor ich kurz weiterrede, es herrscht da bei den Opfern ein Prinzip der Stellvertretung. Und die mussten immer, wenn sie Tiere da geschlachtet haben oder da gebracht haben, mussten ihre Hand auf ihre Stirn legen. Habt ihr schon bestimmt davon gehört. So, warum? Damit geschah Identifikation. Das heißt, es gab Art von Opfern, die wurden dargebracht. Da ging es nicht um, dass deine Schuld weggenommen wird, sondern die Opfer wurden dargebracht, die waren vollkommen. Die waren sündlos, die waren perfekt. Und sie wurden Gott dargebracht, Gott als Anbetung. Und Gott hat sie angenommen als Wohlgeruch, als ein perfektes Opfer. Und wenn die Opfernden so einem perfekten Tier ihre Hände aufgelegt haben auf die Stirn, dann war symbolisch die Heiligkeit und die Fehlerlosigkeit von diesem Opfer auf den Opfernden übertragen worden. So stellvertretend, du bist nicht vollkommen, du bist nicht heilig, du bist nicht fehlerlos, du bist nicht gerecht. Gott kann an diesem Opfer und an dir niemals ein Wohlgefallen haben, rein theoretisch, ja. Jetzt wird etwas aber Vollkommenes stellvertretend dargegeben. Du legst deine Hand drauf und dann bekommst du all diese Heiligkeit von diesem Opfer. Und du bist so wie dieses süße Opferlamm oder schöne Taube oder wie auch immer. Und Gott nimmt es an und sagt, vollkommen, vollkommen gut. Dieses Opfer hat Jesus Christus vollbracht. Das heißt, seine völlige Hingabe und seine völlige Unterwerfung unter den Willen Gottes. Alles, er hat gesagt, ich tue nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters tue ich. Und das hat er getan, Gott zu einem Wohlgeruch. Er hat alles getan, um Gott wohl zu gefallen, um ihn zu verherrlichen. Das war das Leben Jesu und deine Hingabe an den Vater war ein Opfer. Allein die Menschwerdung, all das Hinterlassen der Herrlichkeit Gottes und in allem Gehorsam zu sein, sogar bis zu dem Tod, das ist das Opfer, das Gott wohlgefällig war. Und als Jesus dann den Weg der Taufe geht, was sagt die Stimme aus dem Himmel? Das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist das Opfer, das mir gefällt. Das ist, was im Prinzip Gott sagt. Er nimmt dieses Opfer an. Also das erste Opfer, das dargebracht wird, ist eine totale Hingabe an Gott, eine unter seinen Willen. Und das ist, was Gott gefällt. Und das war ein Brandopfer. In Jesus Christus wurde das erfüllt. Und jetzt, weißt du was? Im übertragenen Sinne, wenn du Christus an Christus Anteil hast, darf ich so sagen, wenn du ihn anfassen kannst, wenn du ihn berühren kannst. Wisst ihr, was du bekommst? Seine Heiligkeit, seine Hingabe. Das heißt, all das, was Gott an ihm gefällt, wird dir zugerechnet. Das ist doch gewaltig, oder? Dieses Opfer hat Jesus Christus für dich sozusagen vollbracht, damit du genauso vor Gott ein Wohlgeruch sein kannst. Das ist Wahnsinn. Hat Jesus für dich erfüllt. Dann gab es ein zweites Opfer. Das ist das Speiseopfer. Das würde wahrscheinlich mir am meisten gefallen. Hätte ich zu dieser Zeit gelebt, müssten alle möglichen Speisen geopfert werden. Vor allem Speisen, in die aus der Frucht der Erde hervorkommen sollten. Also hier ging es jetzt nicht nur um Tiere, sondern hier mussten aus dem Ertrag der Erde, aus dem Weizen und so weiter, Brote mussten gebacken werden und so weiter. Und das alles musste Gott dargebracht werden. Ein Speisopfer musste Gott mit Öl und so weiter. Und wiederum heißt immer wieder, das ist Kapitel 2, ab Kapitel 1, heißt immer Gott zu einem Wohlgeruch, zu einem Wohlgeruch. Und mit Salz muss man es würzen. Ich habe euch in der letzten Bibelstunde gesagt, warum man mit Salz würzen muss. Ja, es muss schmecken, es muss gut schmecken, dass Gott wohlgefällig ist. Und darum, unsere Rede muss auch gewürzt sein. Nicht fade, nicht langweilig, nicht in dem Sinne, es muss etwas, was Gott verherrlicht. Also, ein Speisopfer wurde Gott dargebracht. Ein vollkommenes, dieses Opfer symbolisiert ein vollkommenes Leben, und zwar auf der Erde. Und darum muss dieses Opfer von der Erde genommen werden. Also vom Ertrag der Erde. Von der Frucht der Erde musste genommen und Gott dargebracht werden. Dieses Opfer ist wiederum, es ist kein Sündopfer, es geht nicht um deine Rettung von Sünden, sondern hier geht es darum, um ein Opfer, das die völlige Hingabe des Brandopfers, aber wo? Auf dieser Erde, von dieser Erde, hier ist das Bild der Menschwerdung Jesu. Er, der die Menschgestalt annahm, ein Erdling wurde, von der Erde genommen und in vollkommener Weise sündloses Leben gelebt hat, ungesäuertes Brot war. Das wurde Gott dargereicht und das war Gott, für Gott ein Wohlgeruch. Hebräer Kapitel 4, Vers 15 heißt es, in allem versucht wir doch ohne Sünde. All das steckt hinter diesem Speisopfer. Ein irdisches, ein Leben auf dieser Welt und die Frucht, die er da hervorgebracht hat, war Sündlosigkeit, Reinheit und vor Gott ein Wohlgeruch. Das ist das zweite Opfer. Hat Jesus erfüllt? Hat er erfüllt. Lebte in allem, doch ohne Sünde. Das dritte Opfer, das Gott gefordert hat, war ein Heils- oder ein Friedensopfer. Das ist im dritten Kapitel. Wie gesagt, man kann es als Heilsopfer übersetzen oder als Friedensopfer manche übersetzen, sogar manche als Gemeinschaftsopfer. Das heißt, es wurde ein Opfer dargebracht, das den Menschen in die Gemeinschaft mit Gott hineinbringen sollte. In Jesus in vollkommener Weise erfüllt. In Kapitel 2 heißt es, denn er ist unser Friede. Dann hat Frieden gemacht zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mensch. Jesus Christus hat durch sein Leben, durch seine Hingabe Frieden geschaffen. Frieden geschaffen. So in Jesus Christus auch dieses Opfer sich erfüllt. Das vierte Opfer ist in 4. Buch Mose. Dritte Buch Mose, Kapitel 4, im vierten Kapitel. Und hier geht es um die Vergebung der Sünden, das Sündopfer. Jetzt kommen wir zu den Opfern, die die Sünden wegnehmen sollen. Die vier Opfer vorher, die vier, waren alles Verherrlichungsopfer, waren Opfer, die Gott als vollkommen, fehlerlos, tadellos in seinem Willen, in seiner Hingabe, in dem Leben Gott verherrlichten sollten. Das ist sozusagen die Brandopfer. Und jetzt kommen wir zu den Sündopfer. Und jetzt geht es darum, wenn der Opfernde seine Hand auf die Opfertiere gelegt hat. So bekam er von diesem Opfertier nicht seine Heiligkeit und Gerechtigkeit und Fehlerlosigkeit, sondern er übertrug seine Sünde auf dieses Tier. So dann, das heißt, all die Schuld und all die Sünde und all die Vergehen wurden stellvertretend auf das Tier gelegt. Und so wurde das Tier stellvertretend für den Opfernden geopfert. So, durch eine Art von Opfer hat man die Heiligkeit und Gerechtigkeit angerechnet bekommen und durch die andere Art von Opfer konnte man seine Sünde loswerden. Das ist das Prinzip. Könnt ihr soweit folgen? Und ich denke, das ist herrlich in Jesus Christus, das erfüllt zu sehen. Genau das alles ist er für uns. Ein für alle Mal, hat der Hebräerbriefschreiber gesagt, ein für alle Mal. Also in ihm haben wir die Vergebung der Sünden. Dieses Opfer, das vierte Opfer, das Sündopfer, hat den Schwerpunkt auf den Vergehen selbst, hat den Schwerpunkt auf den Sünden, sozusagen auf den Taten. Und für diese Taten musste ein Opfer dargebracht werden, musste Sühnung gewirkt werden. Das ist das Sündopfer. Für alle Schuld musste Sühnung stattfinden. Und all das hat Jesus Christus genau das getan. Ihm wurde all deine und meine Sünde stellvertretend zugerechnet. Und Gott behandelte ihn so, als ob er du bist. Und darum traf ihn der ganze Zorn Gottes. Und darum musste leiden. Und darum musste sterben. Und darum musste außerhalb des Lagers leiden und dahin gerichtet werden. All das geschah mit Jesus Christus und hat sich in Jesus Christus erfüllt. Und jetzt gibt es nur noch ein letztes Opfer. Und dann will ich diesen Exkurs auch schon fertig machen. Und zwar das letzte Opfer war das Schuldopfer. Kapitel 5 im dritten Buch Mose. Was ist der Unterschied zwischen Sündopfer und Schuldopfer? Wieso zwei verschiedene Opfer? Das wird uns deutlich, wie differenziert Gott deine und meine Schuld sieht. Wie umfangreich sie ist und mit welchen Auswirkungen. Schaut mal, wenn wir sündigen, bleibt die Sünde nicht ohne Folge. Die hat Auswirkungen auf dein Leben, hat Auswirkungen auf das Leben deines Nächsten, hat Auswirkungen auf diese Welt und vor allem, sie hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Die Sünde hat immer Schuld zur Folge und es gibt Konsequenzen. Und das Schuldopfer wurde dargebracht für die Konsequenzen, für die Folgen, die dafür entstanden sind. Wenn jemand verletzt worden ist, wenn jemand beklaut worden ist, wenn jemand umgebracht worden ist, wenn jemand krank geworden ist, wenn jemand darunter genau unter deine Sünde gelitten hat, da hast du die Schuld auf dich geladen. Folgen sind entstanden. Das eine ist zu sagen, ist dir es vergeben, das andere aber die Folgen sind da, oder? Und es brauchte ein Opfer, um auch für die Folgen deiner Sünde Rechtfertigung zu schaffen. Und dafür gab es dieses Schuldopfer. Der Schwerpunkt war nicht auf deiner Sünde, sondern auf der Folgen deiner Sünde. Was ich damit sagen will, merkt ihr, wie umfangreich die Opfer da sind, die da gebracht werden mussten. Jesus Christus hat deine und meine Schuld getragen. Er hat nicht nur deine und meine Sünde gesühnt, sondern hat deine und meine Schuld getragen. Die Konsequenzen der Sünde hat auf sich genommen. Gottverlassenheit hat auf sich genommen, damit du nicht mehr gottverlassen bist. Das eine ist Sündenvergebung. Das heißt, dafür jemand Rechenschaft getragen. Aber das andere, die Konsequenzen dafür, dafür hat Jesus gelitten, gestorben, um diese Konsequenzen auch auf sich zu nehmen, dass du die Ewigkeit in die Gemeinschaft mit Gott verbringen kannst. Das ist ein ganz, ganz, ganz kurzer Überblick und Einblick in das dritte Buch Mose und in diese Art von Opfer unter dem ersten Bund. Und wenn Petrus spricht, dass wir ein heiliges Priestertum sind und sagt, und wir müssen Gott Opfer bringen, Schlachtopfer, dann redet er nicht von diesen. Denn sie sind all für alle Mal in Jesus Christus vollbracht worden. Und wir, bevor wir darüber nachdenken, welcher Anteil wir haben und was wir zu tun haben, ist es so wichtig, dass wir Klarheit darüber haben, dass diese Opfer vollbracht worden sind. Wisst ihr warum? Denn aus diesem Wissen, aus diesem Verständnis, aus diesem Glauben, es ist vollbracht, ein für allemal, kommt das Opfer, das du jetzt darbringen sollst. Nämlich Lob deine Lippen, Anbetung, Dank, Hingabe. Die kommt aus dieser Motivation, aus dem Glauben, aus dem Verständnis, dass Jesus Christus alles für dich eben vollbracht hat. Also Petrus spricht von geistlichen Schlachtopfern, die wir Gott darbringen sollen. Bevor ich jetzt mit euch da weitermache, möchte ich, dass du dich persönlich, brauchst nicht laut, das können wir vielleicht am Zeugnisabend machen oder irgendwie mal im Gottesdienst, weiß nicht, aber möchte ich dich, dass du dich selbst in deinem Herzen prüfst und fragst, hast du ein Anliegen, Gott zu verherrlichen? Hast du ein Anliegen, Gott ein Opfer darzubringen? Würdest du das gerne tun? Oder sagst, eigentlich nicht? Habe ich kein Interesse daran? Darf ich andersrum sagen? Hast du ein Anliegen, also jetzt nicht nur, oh, ich muss, weil man nicht da gehört habe und man gesagt hat, sondern ist dein Herz voll mit diesem Anliegen, eigentlich will ich Gott verherrlichen, eigentlich will ich Gott opfern, eigentlich will ich ihn groß machen? Das ist wichtig, bevor wir darüber nachdenken, dass wir unser Herz prüfen, ob wir überhaupt das Anliegen haben. Das heißt, ist uns klar, dass wir lebendige Steine sind? Ist uns klar, dass wir ein lebendiges Haus sind? Ist uns klar, dass wir ein heiliges Priestertum sind? Dass wir zu einem Besitztum für Gott geworden sind? Schaut mal in 1. Petrus kommen wir zurück, Kapitel 2, ab Vers 9. Da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Er hat euch als Besitz erworben durch das kostbare Blut Jesu Christi mit einem Ziel, damit ihr seine Tugenden, seine großen Taten, seine Herrlichkeit, seine Größe verkündigt, bezeugt. Und es ist nicht Rede von Prediger sein und Lehrer sein. Hier ist die Rede von einem Opferdienst, den wir darbringen sollen. Okay? Also, welche geistliche Opfer sollen wir darbringen? Über das erste Opfer haben wir schon darüber nachgedacht. Ich bitte euch mit mir nochmal Hebräer 13 aufzuschlagen. Welches Opfer sollen wir Gott darbringen? Hebräer 13, Vers 15 möchte ich euch nochmal vorlesen. Vielleicht lese ich nochmal ab Vers 13, weil das gerade diese Anspielung auf das, was ich gerade kurz erklärt habe. Deshalb lasst uns nun hinausgehen und außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir oder sehnen wir uns. so wie Christus außerhalb des Lagers litt, ein Opfer für Gott geworden ist, ein Schlachtopfer für Gott geworden ist, gelitten hat, gestorben ist, außerhalb seiner Stadt. So heißt es, so sind wir auch. Lasst uns außerhalb, wir sind noch nicht zu Hause. Unsere Stadt ist im Himmel und wir leben hier außerhalb. Und dann heißt es auch da, lasst uns da leben für Gott und genauso ein Opfer sein, wie Jesus Christus für Gott ein Opfer war. Und jetzt schaut mal Vers 15. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. So das Erste, was wir, darf ich so sagen, Gott schuldig sind, unser priesterlicher Dienst, das Verkündigen als Priester Gottes, das Bezeugen, ist was? Gott Lob darbringen. Und deswegen habe ich vorhin gefragt, aber wenn kein Lob auf dem Herzen ist, wie kannst du Gott ein Opfer darbringen? Wir leben in einem neuen Bund, wo er sagt, ich werde meinen Geist in ihr Innerstes geben. Der Geist Gottes schafft in uns die Dankbarkeit, der schafft in uns das Lob, die Herrlichkeit über die Dankbarkeit, über das großartige Erlösungswerk Jesu Christi. Unter dem ersten Bund, oh, da musste man das Opfer tun, ob man wollte es oder nicht, ob es einem gefiel oder nicht. Meistens hat es einem nicht gefallen, aber das musste man tun. Das hat man getan, unter Zwang. Unter dem neuen Bund ist hier Gott ein Lob bringen, aus dem tiefsten Herzen, aus der Dankbarkeit heraus, ein Lob darbringen. Und das ist, schaut mal, wie er schön formuliert, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. So, wie bringst du Gott Lob? Welches Opfer sollst du Gott darbringen? Indem du seinen Namen bekennst. Welchen Namen? Es gibt nur einen Namen. Jesus Christus. Das ist ein Opfer. Das ist ein Opfer, das wir darbringen sollten. Gott, das ist, was Gott wohlgefällig ist. Das, was Gott sehr gefällt, wenn wir Jesus Christus bekennen. Mit unseren Lippen. Und jetzt nochmal eine Herausforderung. Wie oft waren wir in der Situation, wo der Geist Gottes uns aufs Herz gelegt hat, dieses Opfer darzubringen, und es war uns zu teuer. Es war zu schwer. Es war zu kostbar. Das hätte uns schon einiges gekostet, dieses Zeugnis abzulegen. Ich will nochmal deutlich machen, dazu wurden wir aber berufen, dazu sind wir in dieser Welt. Darum hat er uns noch nicht nach Hause geholt. Darum leben wir noch außerhalb der Stadt, damit wir seinen Namen hier bekennen. Dass wir berufen sind aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, dass wir raus sind aus dieser Welt und hineinversetzt worden in eine andere Welt. Dass wir die Erlösung Jesus Christi, das seine Kosmen, dass wir sie schätzen, dass wir sie lieben. Dazu sind wir berufen. Das Zeugnis, die Frucht der Lippen, ich finde das herrlich formuliert. Früher hat man Frucht dargebracht. Und da musste man, wenn wir alljährlich Erntedankfest haben, gell? Was bringen wir? Früchte. Ist wunderschön und ist nichts gegen eine Birne und meistens ein riesen Kürbis. Das ist, was bei mir immer erinnert, weil sie so groß sind. Und so all diese Dinge, all die Früchte, die haben alle seine Berechtigung. Aber es ist weit viel kürzer und viel zu kurz, wenn wir denken, wir danken Gott für die Ernte. Abgesehen davon, wer von euch arbeitet noch als Bauer? Die wenigsten, ja. Wir müssen Dosen bringen, eingelegte Tüten, alles verpackt. Nein, eigentlich unsere Schecks, unsere Lohnüberweisung müssen wir alles vorne hinlegen und Gott danke für diese Ernte sagen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, so wie damals man die Frucht der Erde darbrachte und Gott dadurch verherrlichte, in einem auf der Erde leben, wandeln, ein Wandel, ein Lebensstil führen, das Gott Ehre bringt, in seine Übereinstimmung mit seinem Willen. So, jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber, wir bringen auch Frucht, aber wir müssen keine Kürbisse anschleppen. Das machen wir nur einmal im Jahr. So, sonst schleppen wir keine Früchte rum. Oh ja, ich darf nicht zum Lachen. Egal, Entschuldigung. Oh Mann, ich habe es mir vorgenommen. Wir bringen Frucht. Und diese erste Frucht, die wir da bringen, ist Frucht der Lippen. Kennt ihr noch andere Früchte? die wir Gott darbringen als eine Anbetung. Es gibt Galater Kapitel 5, die Frucht des Geistes. Wisst ihr, wie viel Frucht man da bringen kann? Liebe, Langmut, Geduld. Ganz schön viele Früchte, die wir Gott als Wohlgeruch, als Anbetung darbringen können. Das ist dein und mein Dienst. Dein und mein Dienst. Also, ich will keine große Gewichtung machen und sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Aber wenn ich beginne nicht ohne Grund damit, dass wir anfangen und sagen, das Opfer, das wir Gott darbringen, das ist Opfer des Lobes, Opfer der Dankbarkeit, Opfer der Anbetung. Das ist unser Auftrag. Er hat uns gerettet zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Er hat uns gerettet, damit wir ihn jetzt ein Opfer darbringen. Und du musst, darf ich sagen, das, was du bringen musst, ist, bring Gott ein Dank. Und ich habe es letztes Mal schon euch ermutigt und ich möchte an dieser Stelle auch, wie oft aber trauen wir uns das nicht? Und wie oft trauen wir das nicht innerhalb von denen, die wir wissen, die glauben doch das Gleiche, was ich glaube. Wir trauen uns das nicht. Warum? Ich ermutige euch noch, denkt weniger an die Menschen, denkt mehr an den, der es würdig ist, dass wir ein Opfer darbringen. Dazu, das ist, was Gott will. Gott will nicht, dass wir ein Schlachtopfer darbringen. Gott will nicht, dass wir ein Brandopfer darbringen. Er will nicht, dass wir Tiere darbringen, dass wir all dieses, das will er nicht. Er will, dass wir ihn mit unseren Lippen verherrlichen, dass wir ein Zeugnis ablegen, dass wir ihn lieben, dass wir ihn herrlich finden, dass wir dankbar sind für alles. Schaut mal mit mir Psalm 40. Darf ich euch ein paar schöne Stellen kurz zeigen? Psalm 40. Jetzt sind wir angekommen, da wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ab Vers 7, Psalm 40 ab Vers 7. Das habe ich euch gerade im Hebräer Kapitel 10 vorgelesen. An Schlacht- und Speisopfern hast du kein Gefallen. Ohren hast du mir gegraben. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich. Und dein Gesetz ist tief in meinem Inneren. Ich habe Gerechtigkeit verkündet. In der großen Versammlung, sieh, meine Lippen hemmte ich nicht. Herr, du weißt es. Das ist das Opfer. Er sagt, welches Opfer wollte Gott? Nicht ein Schlachtopfer, nicht ein Brandopfer. Das hast du nicht gefordert. Du wolltest, dass ich die Gerechtigkeit verkünde, dass ich die Gerechtigkeit bezeuge, dass ich meinen Mund nicht zuhalte, dass ich meine Lippen nicht hemme und bekenne, auf welchem Weg man vor Gott gerecht wird. Das hat Jesus getan. Das ist das Opfer, das Gott wohlgefällt, dass wir das Zeugnis ablegen, bekennen, auf welchem Weg wird man gerecht vor Gott? Auf welchem? Allein aus Glauben, nicht aus Werke. Gottes Gnade ist es in seinem Sohn Jesus Christus. Das hat der Sohn getan. Er kam und hat genau das getan. Gott hat ihm als erstes ein Ohr gegraben. Übrigens, so beginnt die Bildung des Fötus mit Ausprägung der Ohrmuschel. Deswegen, hier, du hast mir ein Leib bereitet, übersetzt der Hebräerbrief. Und hier im Psalm heißt es, du hast mir ein Ohr gegraben. Da denkt man, stimmt das nicht? Doch, doch. Er hat ihn ein Leib gemacht. Und er begann mit seinem Ohr. Und die geistliche Dimension ist, er hat ihm Ohren gegeben zu hören. Das heißt Gehorsam. Den Willen Gottes zu tun. Zu wissen, was Gott will. Um seinen Wohl, seinen Sinn oder seinen Willen zu tun. Er wurde geboren, um das zu tun. Aber worauf ich hinaus möchte, ich habe Gerechtigkeit verkündigt, meine Lippen habe ich nicht zugehört. Das ist das Opfer, das wohlgefällt. Psalm 50 noch. Psalm 50. Liebe Geschwister, ich weiß, ich bin da ein bisschen im Vorrecht. Das ist meine Berufung. Davon lebe ich. Ich habe keine andere Wahl. Das ist ein Riesenvorrecht, dass ich jeden Mittwoch mindestens einmal dieses Opfer darbringe. Ja? Das ist ein schönes Opfer. Ich darf eine Stunde opfern. Ja? Aber ich gebe euch die Gelegenheit, immer wieder zu beten, einen Amen dazu zu sagen. Und ich gebe ihm wieder die Gelegenheit, wenn ich Fragen stelle, es zu bekennen. Und wenn die Antwort nur so naiv ist und die einfach wieder sagt, Jesus Christus, dann habt ihr ein Opfer dargebracht, das Gott verherrlicht, das Gott verherrlicht. Aber ihr habt genug Gelegenheit zu Hause, im Arbeitsumfeld, bei den Verwandten, bei den Nachbarn, bei der Familie. Wir haben genug Möglichkeiten, ein Opfer darzubringen. Denn dieses Opfer wird nicht in einem buchstäblichen Haus dargebracht, mit natürlichen Steinen, sondern in einem geistlichen Haus. Und wisst ihr, wie groß dieses Haus ist? Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Schließt die ganze Welt. Psalm 50, ich lese ab Vers 7. Höre, mein Volk, und ich will reden. Israel, und ich will dich verwarnen. Ich bin Gott, dein Gott. Nicht wegen deiner Schlachtopfer tadel ich dich, auch deine Brandopfer selbst, es sind beständig von mir. Das heißt, ich habe kein Problem damit. Der Grund, warum ich sauer mit dir bin oder warum ich dich tadel, ist nicht, weil du keine Brandopfer und Schlachtopfer darbringst. Das ist kein Problem, dass du alles ganz genau nach dem Gesetz alles tust, was du tun sollst. Das haben sie getan. Das ist nicht das Problem, das macht ihr. Ein Problem nur, ihr habt nicht begriffen, was ich will. Wozu diese Opfer ganze dienen? Vers 9. Das ist so herrlich. Ich nehme keinen Stier aus deinem Haus, noch Böcke aus deinen Hürden. Denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Das heißt, was bringst du mir und opferst mir, als ob es dir gehört? Oh, muss morgen Gott wieder ein Lamm opfern. Oh Mann, welches nehme ich? Ah, oh, so das Verkrüppelte da, das hat nur drei Beine. Das gibt da wenig Milch. Gibt gar keine Milch, Lamm, gerne, Ziegen. Egal, wenig Fell und so, das ist eh schmutzig. Gott sagt, Freund, was kannst du mir opfern, was dich so viel kostet, was nicht schon alles mir gehört? Das ist eigentlich Witz, gell? Wir opfern Gott, oh, unser Zehnten. Unser Geld, oh Mann, von unserem Abschneiden und Wegnehmen. Woher haben wir alles? Unsere Zeit, woher haben wir das? Unser Leben, woher haben wir das? Was kannst du mir geben, was kannst du mir opfern, was nicht schon alles meins ist? Also was ist das für ein Opfer? Ist das ein Opfer? Es ist kein Opfer. Und all die Tiere und all die Brandopfer und die Speisopfer, die waren keine Opfer, weil die sind letztendlich nichts gekostet. Die haben es ja von Gott bekommen. Er hat es alles gemacht. Diese Opfer will Gott nicht. Vers 10. Denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge und weiß, sich tummelt im Feld, ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Also, wenn es darum ginge, dass ich jetzt satt werde, dass ich ein Tier brauche, dass mir ein Tier schlagt, das glaube ich, würde es dir sagen, wenn es mich hungert. Weißt du, wer ich bin? Meinst du, du bringst mir ein Opfertier und dann werde ich satt und dann hast du mich gnädig gestimmt, weil ich jetzt satt bin und nicht hungrig und wenn ich hungrig bin, habe ich schlechte Laune? Nee, sagt Gott, Freund, das ist nicht Opfern. Jetzt schaut mal, jetzt kommt's. Sollte ich das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Eine undenkbare Vorstellung. Gott sollte das wollen? Nee. Sagt Gott, das will ich doch gar nicht. Ja, wie, aber hast du doch alles geboten? Ausführlich im dritten Buch Mose. Wieso sagst du das? Hebräerbriefschreiber sagt, weil das alles für euch ist zum Erinnern an eure Schuld und an die Notwendigkeit der Vergebung. Und jetzt schaut mal, Vers 14. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich am Tag der Not und ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Das ist, was Gott will. Gott sagt, opfere mir was? Dank mir. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sag ihm Dank für alles, was er dir gegeben hat. Das ist Opfer, das ist was. Und das kannst du dich ganz schön kosten. Aber das ist, was Gott will, dass du ihm Danke sagst für all das, was er dir gegeben hat. Und schaut mal, und das liebe ich an diesem Gott. Es gibt keinen Gott wie ihn. Denn alle anderen Götter sagen, stimme mich gnädig, verherrliche mich. Und die bestrafen und tun alles sozusagen, möchte gern Götter, damit man denkt, oh weh, ich verherrliche nicht, dann kriege ich Strafe. Die Motivation ist sonst keine Ernte, sonst kein Segen, sonst keine Kinder, sonst kein Geld, sonst kein Erfolg. Schaut mal, wie Gott Dankbarkeit in dir und mir wirkt. Er sagt, rufe mich an einem Tag der Not und ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Wie? Indem du mir Danke sagen wirst. Was verherrlicht Gott, wenn man ihm Danke sagt? Und wann sagt man ihm Danke? Wenn einem was Gutes widerfahren ist. Und wann widerfährt einem was Gutes? Wenn wir zu Gott kommen und sagen, bitte hilf. Und Gott sagt, wenn du zu mir kommst und sagst, bitte hilf, dann werde ich dir helfen. Und weißt du was? Das wird in dir die Dankbarkeit auslösen. Und dann wirst du zu mir Danke sagen und wirst mich verherrlichen und wirst mir Opfer. Darf ich sagen, selbst dieses Opfer, wer gibt es dir? Gott. Er ist die Quelle der Anbetung. Er bringt dich zum Lobpreis. Er sagt nicht, du musst mich anbeten, du musst mich anbeten. Und stehst du sonntags da, Herr, ich verherrliche dich, ich bete dich an, du bist wunderbar. Sondern Gott sagt, ich werde an dir etwas Gutes tun. Gerechtigkeit schaffen, Erlösung schaffen, Rettung schaffen. Und wenn du das erleben wirst, oh, dein Herz wird voll Dankbarkeit werden. Und dann lass dieses Opfer aufsteigen zu mir empor. Und das wird für mich gut riechen. Das wird für mich gut riechen. Schaut mal, Vers 16. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott. Was hast du meine Ordnung herzusagen und nimmst mein Bund in deinen Mund? Du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Sahst du ein Dieb, so befreundest du dich mit ihm und mit den Ehebrecherinnen hattest du Gemeinschaft. Dein Mund schicktest du los zum Bösen und deine Zunge spannte Betrug davor. Du saßt da, redest gegen deinen Bruder, gegen deinen Sohn, deine Mutter, stießt die Schmähungen aus. Das hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du, ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Also du hast mir kein Opfer dargebracht, stattdessen mit deinem Mund, statt mir Danke zu sagen, was hast du getan? Übles Nachgerede, Bösartigkeit, all das, was wir beim Petrus vor kurzem gelesen haben, oder? Was wir nicht tun sollten. Und dann ist dir nichts passiert und was hast du gedacht? Das ist schon sehr humorvoll, was Gott hier macht, gell? Er sagt, und weil du es sofort nicht gespürt hast, hast du gesagt, oh, Gott ist wie ich? Oder das ist kein Problem. Man darf das, man soll das. Und Gott sagt, nee, nee, nee. Merkt doch alles, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße und keiner kann retten. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich. Und jetzt frage ich einen von euch, wer von euch ist dazu überfordert? Wer braucht eine Ordination? Wer braucht ein Amt? Wer braucht einen Dienst? Wer braucht eine Stellung? Wer braucht eine Aufgabe? Wer sagt, ja, was kann ich für Gott tun? Was ist mein Platz in der Gemeinde? Welche Aufgabe habe ich? Welche Gaben habe ich? Du bist ein Priester Gottes, ein heiliger Priester. Einer, dem Gott gehört, den er zu diesem Dienst abgesondert, sogar erwählt hat. Und das, was du tun sollst, ihm Dank darbringen. In allem, was du tust. Brauchst du einen speziellen Dienst? Brauchst du eine spezielle Aufgabe? Eine spezielle Ernennung? Wie oft kannst du das tun? Einmal am Sonntag? Wir haben einen Auftrag, wir haben einen hohen Auftrag. Wir haben eine Berufung zu leben. Wer Dank opfert, verherrlicht mich. Und dann heißt es, und bahnt einen Weg. Das ist die Art und Weise, wie ein Weg freigemacht. Für was? Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Darf ich so fragen, was oder wer ist das Heil Gottes? Jesus Christus, und schon geopfert, Mann, voll gut. Jesus Christus sehen. Wer mich anruft in der Not, und aus dieser Not mich preist und dankt, ihm werde ich Christus zeigen. Er wird einen Weg bahnen, er wird einen Weg öffnen, auf dem Weg man das Heil Gottes sehen kann. Eine Stelle und dann mache ich Schluss für heute. Einer meiner Lieblingspropheten, wer weiß das? Jona. Das, den mag ich ganz arg. Schneidet bei vielen nicht so gut ab, der arme Kerle. Weil er abgehauen ist und so, gell? Vielleicht mag ich ihn deswegen, weil ich mich ganz arg mit ihm identifizieren kann. Und weil dieser Prophet auf herrliche Art und Weise uns das Evangelium verkündigt. Wisst ihr, was sich immer wieder in Buch Jone wiederholt? Und sie riefen ihn an und er rettete sie. Dreimal. Das, was wir in Psalm 50 gelesen haben, ist die Botschaft von Buch Jone. Ruft mich an in der Not und ich werde dich retten und du wirst mich verherrlichen. Die ersten, die das getan haben, waren wer? Die Phönizier. Die haben in ihrer Not Gott angerufen, es waren Heiden. Und Gott rettete sie. Und am Ende von Kapitel 1 loben sie und verherrlichen sie Gott. Genau das passiert. Der zweite ist Jona selbst, Kapitel 2. Er ist in der Not, er singt, er wird über Bord geworfen, er singt. Und dann ruft er Gott an und er wird gerettet. Und ich lese gleich, was dann kommt. Und die Dritten, die das tun, sind Ninive. Die Schlimmsten der Schlimmsten. Und sie wiederum, sie rufen Gott in ihrer Not an, im Wissen, er wird sie richten, und Gott rettet sie. Dreimal. Das ist die Botschaft. Wer Gott anruft, der wird gerettet. Und Kapitel 4 wird gesagt, warum? Denn gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß in Gnade und Treue. Das ist die Botschaft. Das ist Evangelium pur. Und Jona ist hier ein Bild auf Christus, der stellvertretend dahingegeben wird. Das Sterben muss einer für viele. All diese Dinge. Jetzt schaut mal, ich lese Kapitel 2 ab Vers 10. 9 muss ich noch mitnehmen. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Das heißt, die sich auf fremde Götter verlassen, auf einen Nichtgott verlassen. Die erleben keine Gnade, die erfahren keine Gnade. Das heißt, die erfahren keine Rettung, gar nichts. Jona hat gerade Rettung erfahren. Da kam ein U-Boot und hat ihn gerettet. Nicht für alle ist das Segen, so ein Fisch. Und von dem Fisch verschluckt zu werden. Für Jona war das Segen pur. Da kam jemand und rettete ihn. Das war nicht schlimm, das war gut. Und im Bauch des Fisches betet Jona und sagt, oh Gott, danke, du hast mich gerettet. So ein cooles U-Boot hatte ich noch nie gehabt. Ja, so, und hab noch ein bisschen Essen hier rechts und links. Ich werde nicht verhungern. Alles darf. Schon vorverdaut, vorgekaut. Kann man gut schlucken. Also, ist da. Und jetzt passiert Folgendes. Er im Bauch des Fisches, Freunde, im Bauch des Fisches betete und sagt, ich aber will dir Opfer bringen. So, sagt er, wo ist ein Lamm? Wo könnte ich ein Tier finden? Wo finde ich Feuer? Wo könnte ich jetzt ein Opfer darbringen im Bauch des Fisches? Wie kann er jetzt ein Opfer darbringen? Aber Jona weiß, er hat es verstanden. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Das ist das Opfer. Er rief Gott in der Not an, Gott rettet ihn und er bringt jetzt ein Opfer dar. Und dieses Opfer steigt zu Gott hinauf, nämlich in das Heiligtum. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Und jetzt eine Frage und dann entlasse ich euch. Was hat er gelobt und was wird er erfüllen? Was hat er dann erfüllt? Wo ist er dann hingegangen? Und was hat er gemacht in Ninive? Verkündigt. Gesprochen mit den Lippen. Auch sich dann gewehrt und gemotzt. Das ist eine andere Geschichte. Da ist Gott lang, genauso langmütig und barmherzig mit ihm wie mit den anderen. Aber dieses Gebet in Kapitel 2, das ist ein Opfer. Und wisst ihr, wo er das Gebet spricht? Im Bauch des Fisches. Da ist er noch nicht an den Strand rausgekotzt worden. Da lag er noch nicht da und hat die frische Luft gerochen. Er war mitten in diesem Fisch, mittendrin. Und er hat verstanden, oh, das ist Rettung. Auch wenn sich das gerade nicht so gut anfühlt. Ich meine, besser als im Wasser, ich habe Sauerstoff. Aber ich bin noch nicht irgendwie durch, ich bin noch nicht am Land. Aber ich verstehe, Gott ist dabei, mich zu retten. Und dann beginnt er Gott zu danken und beginnt den Weg zu ebnen. Für das, was Gott mit ihm tut, beginnt er zu sehen, was Gott damit tut. Ich bin nicht weitergekommen in der letzten Bibelstunde, da haben wir genau aufgehört bei diesem Opfer. Also nächstes Mal geht es weiter zum nächsten Opfer. Sorry, Mann. Deswegen, man darf nicht nochmal sich vorbereiten, weil dann Ja, auf jeden Fall. Unser Opfer, das wir Gott darbringen, ist inmitten unserer Situation, inmitten unserer Leiden, inmitten unserer Fische, die Rettung Gottes in Christus zu sehen, die Sicherheit in ihm zu sehen und die Gnade und Barmherzigkeit zu sehen und darin zu preisen. Dann bannen wir unseren Weg, den Weg, den wir gehen sollen. Wir werden ihn sehen. Und ich ermutige euch, wirklich, verherrlicht Gott, verherrlicht Gott, verherrlicht Gott. Und gerade in eurem Leid. Und darum, ich wiederhole mich, und darum sagt Paulus und Petrus in allen seinen Briefen, wenn wir Gott beten sollen, dann sollen wir wie immer beten. Dankend, dankend, dankend. Unser alles Gebet muss immer mit Dank umkleidet sein. Warum? Weil das ist das Opfer. Weil damit steigt es hoch. Ohne Dank bleibt es auf der Erde. Da geht es wirklich nicht höher wie die Zimmerdecke. Aber wenn es mit Dank verpackt wird, oh, wie Luftballons, mit heißes Luftdingsbums, zack. Ja, das Dank bringt die Gebete zu Gott vor. Also, werdet nicht müde. Und wenn ihr nicht mehr wisst, für was ihr Gott danken könnt, dann fragt mich oder liest die Bibel. Das ist besser. Ich möchte Gott danken. Jesus Christus, vom Herzen Danke sagen, dass du alle Opfer für mich verbracht hast. Ein für alle Mal. Alle notwendigen Opfer, die uns an unsere Sündhaftigkeit, Verlorenen, Verdorbenheit und die Konsequenzen erinnern, die uns aufzeigen, wie groß die Schuld ist und wie umfangreich das Opfer sein muss, das dir wohlgefällt. Und Jesus hat eins für alle Mal es vollbracht. Und es wurde mir zugerechnet, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Vollkommenheit und ihm meine Sünde. Und so bin ich gerettet, so bin ich frei, bin ich dein. Und darum will ich dich loben und preisen. Nicht aufhören, es zu bekennen, nicht müde werden, es zu wiederholen. Und wenn es Leute gibt, die sich daran stoßen, Herr, es ist egal, du bist es wert, du bist es wert. Du Schöpfer und Erlöser meiner, unserer und der ganzen Welt. Dir gebührt die Anbetung. Amen. Schönen Mittwochabend euch.